In Nahost tobt der Krieg. Jeden Tag neue Meldungen. Und wenn es Libanon heißt, dann immer auch Hisbollah. Warum eigentlich? Moritz Behrendt berichtet als ARD-Korrespondent aus dem Libanon. Er nimmt uns heute bei 11KM mit in das Land, in dem die Hisbollah politisch den Ton angibt. Obwohl sie längst entwaffnet sein sollte. Wir gehen heute einen Schritt zurück und schauen in die jüngere Geschichte des Landes, um zu verstehen, wie wurde die Hisbollah-Miliz zum Staat im Staate. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 22. Oktober. Hallo Moritz.
Hallo Viktoria.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Es war am frühen Abend, 4. August war es 2020. Gegen kurz nach 6 hat da wirklich eine riesige Explosion ganz Beirut, und das ist eine Millionenstadt, erschüttert.
Am Abend erschüttern Explosionen Beirut. Auf eine kleinere folgt eine zweite, extrem gewaltige. Ort der Explosionen ist offenbar eine Lagerhalle beim Hafen.
Das war wirklich überall zu hören, haben mir Bewohner erzählt. Und mehr als 5 Kilometer entfernt sind durch die Druckwelle noch Fenster zerborsten.
Augenzeugen berichten, dass sich die Erschütterungen wie Erdbeben anfühlten.
Durch die Explosion sind mehr als 200 Menschen getötet worden direkt. Ganze umliegende Stadtviertel wurden zerstört. Und mehr als 100.000, vielleicht sogar 300.000 Menschen haben zumindest vorübergehend ihr Zuhause verloren.
Durch die Straßen irren Menschen unter Schock. Ihre Gesichter, arme Körper zerschnitten von Glasscheiben. Zu viele Verletzte, zu wenige Sanitäter.
Ganz sicher ist es immer noch nicht geklärt, was die Explosion genau ausgelöst hat. Vermutlich war es so eine Kettenreaktion. Funken von Schweißarbeiten haben Feuerwerkskörper, die im Hafen lagerten, zur Explosion gebracht. Und diese Explosion der Feuerwerkskörper ist wiederum übergesprungen auf die Halle 12. Die ist explodiert, und in dieser Halle lagerten mehr als 2700 Tonnen leicht entzündliches Ammoniumnitrat. Und die lagen dort nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit fast 10 Jahren, und zwar komplett ungeschützt. Die Zollbehörde und die Hafenbehörden, die haben die Justiz mehrfach darauf hingewiesen, dass da was passieren muss. Das ging hoch bis zum Staatspräsidenten. In der Politik wussten wirklich alle davon, auch gerade die im Hafen sehr präsente Hisbollah-Miliz, die schiitische Hisbollah-Miliz. Aber es hat wirklich niemand was übernommen. Und das gilt übrigens auch für die Aufarbeitung danach. Gerade die Hisbollah, aber auch andere Gruppen haben ganz gezielt verhindert, dass Untersuchungen zu einem Ergebnis gekommen sind. Und noch heute demonstrieren die Angehörigen der Opfer jedes Jahr, teilweise sogar jeden Monat. Ich war in diesem August, also zum 4. Jahrestag, auch da. Und da trauern Töchter um ihre Mütter, da trauern Feuerwehrleute um ihre Kollegen, die durch die Explosion getötet wurden, und sie verlangen Rechenschaft, und es passiert einfach nichts.
Was sagt diese Explosionskatastrophe und was daraus geworden ist aus über den Zustand des Landes insgesamt?
Sie war aus meiner Sicht ein tödliches Zeichen dafür, dass dieser Staat wirklich einfach nicht funktioniert. Die meisten Libanesen, die wussten das auch schon vorher, aber damals wurde es wirklich für die ganze Welt sichtbar. Ich mag normalerweise nicht das, was man so Elitenschelte nennt, also dass man sagt, wir schimpfen jetzt gegen die da oben, aber im Libanon ist das wirklich angebracht. Dahinter stecken Korruption und eine Kultur der Verantwortungslosigkeit. Überspitzt könnte man sagen, es gibt Politiker im Libanon, die schützen sich gegenseitig, aber einen Staat Libanon, der funktioniert, den gibt es eigentlich nicht.
Lass uns mal einen Schritt zurückgehen und uns das nacheinander anschauen, um zu verstehen, warum dieses politische System jetzt so ist, wie es ist. Was ist da in der Vergangenheit schiefgelaufen?
Da müssen wir weit zurückgehen, mindestens bis ins Jahr 1990. Da endete der blutige Bürgerkrieg, in dem es immer unterschiedliche Allianzen gab und auch verschiedene andere Länder, die daran beteiligt waren.
Die Trennungslinie zwischen christlichem Ostbeirut und muslimischem Westbeirut existiert nicht mehr. Die rund 200 Quadratkilometer große, von Aoun kontrollierte christliche Enklave um Ostbeirut untersteht jetzt wieder der offiziellen libanesischen Regierung. Das Leben im zerstörten Beirut normalisiert sich.
Und damals wurde versucht, das Land zu befrieden und so eine Art Interessenausgleich zwischen den verschiedensten politischen Gruppen bzw. Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Ich kann mal die wichtigsten religiösen Gruppen nennen. Das sind einerseits Christen, da vor allem die maronitischen Christen sowie Muslime. Das sind schiitische Muslime, sunnitische Muslime und noch eine andere Gruppe, die eine eigene Glaubensgemeinschaft ist, die Drusen. Das sind so die größten Gruppen im Libanon. Man muss ja wissen, dieses Land ist gerade mal halb so groß wie Hessen. Dennoch gibt es unter den etwa 6 Millionen Einwohnern gleich 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Also extrem divers. Und für alle diese Gruppen gibt es unterschiedliche politische Parteien, die versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Und im langen libanesischen Bürgerkrieg hatten alle diese Parteien eine Miliz an ihrer Seite, also eine bewaffnete Gruppe.
Und wie hat man dann zumindest versucht, diese unterschiedlichen Akteure politisch zusammenzukriegen?
Im Prinzip mit einem politischen System, das allen diesen Gruppen ein politisches Gewicht verteilt, je nach Größe dieser Gruppe.
Das alte Parlament, wo 1976 die letzte Sitzung stattfand, ist wieder in Betrieb. Abgeordnete aus dem christlichen und muslimischen Lager sitzen zusammen, als sei nichts gewesen. Es ist wie im Märchen. Das Kabinett des Zedernstaates tagt, versammelt haben sich die Kriegsfürsten und ihre politischen Statthalter. Einigkeit herrscht darüber, dass den Moslems im seither christlichen dominierten Libanon mehr Rechte eingeräumt werden sollen.
Aber es gibt keine Gruppe in diesem Land, die irgendwie mehr als 12 oder 13% der Bevölkerung letztlich hinter sich vereint. Das heißt, sie müssen sich immer irgendwie verbünden, um eine Mehrheit zu bekommen. Und das gelingt auch ganz oft nicht. Man spricht von einer Konkordanzdemokratie. Das Problem allerdings ist, es nicht so ganz klar und niemand weiß es genau, wie groß die einzelnen Gruppen sind. Die letzte Volkszählung gab es im Libanon 1932. Damals wurde festgestellt, die Christen stellen die Mehrheit, die größte Gruppe unter ihnen sind die Maroniten. Also wurde festgelegt, der Präsident, das soll immer ein maronitischer Christ sein, der Premierminister immer ein sunnitischer Muslim und die Schiiten stellten immer den Parlamentspräsidenten.
Also man schafft ein System, das versucht, allen größeren religiösen Strömungen eine Stimme zu geben und eine wichtige Position in der Regierung. Also ein System des Ausgleichs.
Genau, so soll es funktionieren. So funktioniert es leider nicht immer. Das Land hat momentan, weil sich verschiedene Gruppen nicht geeinigt haben, seit Jahren keinen Präsidenten mehr. Der Präsident ist eigentlich dafür verantwortlich, die Regierung zu ernennen. Deswegen gibt es auch nur eine Regierung, die geschäftsführend im Amt ist. Es ist durchaus ein demokratisches System, aber ein komplett dysfunktionales System.
Und hier kommt jetzt also die Hisbollah ins Spiel als politischer Akteur im Libanon. Weil ich glaube, dass es gar nicht so klar ist und nicht so leicht zu verstehen. Moritz, können wir hier einmal konkret klären, wer oder was ist die Hisbollah?
Ich versuch's mal. Einfach ist es wirklich nicht. Häufig wird gesagt, die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Aber gerade weil der libanesische Staat so schwach ist, oder ich habe ja auch schon gesagt, eigentlich gibt's ihn gar nicht, deswegen ist die Hisbollah umso stärker. Es gibt die libanesische Armee. Aber die ist schwach ausgerüstet. Die Miliz der Hisbollah dagegen ist hochgerüstet bis an die Zähne. Es gibt staatliche Krankenhäuser und Schulen, aber die Hisbollah hat auch eigene Krankenhäuser und Schulen. Es gibt Hisbollah-Fernseh- und Radiosender. Und dann ist sie auch noch politische Partei, sitzt im Parlament und ist auch Teil der Regierung.
Also die Hisbollah ist politische Partei, bewaffnete Miliz und sie stellt auch wichtige Infrastruktur im Libanon.
Aber man muss wirklich sagen, die Stärke dieser Hisbollah liegt hauptsächlich daran, dass sie diese schwer bewaffnete Miliz hat mit Zehntausenden, wenn nicht knapp 80.000, 90.000 Kämpfern. ...1990 mit dem Ende des Bürgerkriegs war eigentlich geplant, dass alle Milizen, also alle bewaffneten Gruppen im Land außer der Armee entwaffnet werden sollten.
Vier solcher Truppen stehen derzeit im Libanon noch unter Waffen. Die christliche Force Libanaise unter Samir Jaja, die Drusen-Miliz, die Amal-Miliz und die pro-iranische Hisbollah.
Die Milizen der anderen politischen Gruppierungen, die wurden weitgehend entwaffnet, die Hisbollah aber nicht.
Wie kann das denn sein? Also, dass alle anderen entwaffnet wurden, nur die Hisbollah nicht?
Die Begründung war die israelische Besatzung des Südlibanon. Dort waren israelische Soldaten stationiert.
1982 marschierte die Armee erneut in den Libanon ein und hielt dann ab 1985 einen etwa 15 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen
besetzt. Israel wollte mit dem Sicherheitsstreifen ja seine Nordgrenze schützen, aber in dem Abnutzungskrieg mit der islamischen Hisbollah starben immer mehr Soldaten.
Und die libanesische Armee, die konnte dort nicht präsent sein. Deswegen war es auch von den meisten libanesischen Gruppen, auch jenseits der Hisbollah, akzeptiert, dass es eine Gruppe gibt, die bewaffnet Widerstand, das ist der Begriff, den die Hisbollah auch immer benutzt, leistet. Und das war eben die Hisbollah.
Bei mehreren Anschlägen von pro-iranischen Schiitenmilizen der Hisbollah sind heute im Südlibanon mindestens 4 israelische Soldaten getötet und 9 verletzt worden. Die Hisbollah-Anhänger feuerten mit Artillerie, warfen Granaten und Bomben.
Für Israel war das ziemlich verlustreich, da sind sehr viele israelische Soldaten getötet worden, sodass sie sich dann im Jahr 2000, also 10 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, aus dem Libanon zurückgezogen hat.
Ohne Hektik startete die israelische Armee in der vergangenen Nacht ihren Rückzug aus dem Südlibanon. Dutzende gepanzerter Fahrzeuge rollen über die Grenze zurück nach Israel.
Und das hat die Hisbollah als ihren ganz, ganz großen Erfolg verkauft. Und in weiten Teilen des Libanon, aber auch darüber hinaus, in ganz weiten Teilen der arabischen Welt, schlug ihr und ihrem Chef Hassan Nasrallah dann ganz große Bewunderung entgegen. Seht her, das hier ist die Gruppe, die kleine Gruppe, was sie eigentlich nicht mehr war, die den mächtigen militärischen Nachbarn aus Israel, die dem nicht nur die Stirn geboten hat, sondern sie sogar besiegt hat. Sonst hatte Israel ja alle Kriege in der Region immer mehr oder weniger eindeutig gewonnen. Das hat die Hisbollah ein bisschen verändert. Mein Eindruck aus vielen Gesprächen ist, dass die Hisbollah durchaus weiterhin große Unterstützung aus der libanesischen Gesellschaft hat, wenn es darum geht, die israelischen Bodentruppen im Libanon zu bekämpfen. Da sehen sich viele als Patrioten, die posten dann im Internet Memes, die immer den Umriss des Landes zeigen und eine Zahl dazu, 10.452, das ist die Quadratkilometerzahl dieses kleinen Landes. Also da hat die Hisbollah auch über die eigenen Anhänger hinaus relativ viel Unterstützung. Es gab 2006 auch nochmal einen weiteren Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Der hat Israel zwar ziemlich viel Zerstörung auch im Libanon eingerichtet, aber die Hisbollah hat das dennoch wieder als ihren eigenen Erfolg verkauft und hat danach, nach dieser Zerstörung, ganz viel mit eigenen Geldern, in Anführungsstrichen eigenen Geldern im Südlibanon, wieder aufgebaut.
Okay, also wir hören raus, da gibt es auch Zuspruch aus dem Ausland, je nachdem wahrscheinlich, wie diese Länder dann auch zu Israel stehen. Inwiefern und von wem hat die Hisbollah Unterstützung aus dem Ausland?
Nun, der ganz große Unterstützer ist die Islamische Republik Iran. Schon bei der Entstehung der Hisbollah in den 1980er Jahren, da stand die Regierung in Teheran Pate, hat die mitgegründet. Und der Iran, vor allem die dortigen Revolutionsgarden, die liefern der Hisbollah Waffen und schicken Geld. Und gemeinsam ist beiden auch, dass sie rhetorisch immer die Vernichtung Israels als Ziel ausgeben. Weitere Verbündete sind dann andere schiitische Milizen im Irak, in Syrien, im Jemen. Die Houthis werden immer mal wieder genannt. Und seit einigen Jahren ist auch die sunnitische Hamas, die ja Israel am 7. Oktober im letzten Jahr so massiv angegriffen hat mit dem Massaker. Seit einigen Jahren ist auch die Hamas mit dieser Gruppierung, die sich selbst die Achse des Widerstands nennt, verbündet. Wenn wir jetzt nochmal auf den Libanon schauen, ich habe ja gesagt, da gibt es keine so eindeutigen Mehrheiten. Deswegen haben ganz oft schon die verschiedenen Gruppen irgendwie Schutz und Unterstützung auch von ausländischen Kräften gesucht. Bei den Christen ist das traditionell eher Frankreich. Die Sunniten hatten Saudi-Arabien und zum Teil auch die USA an ihrer Seite. Aber bei niemandem war wirklich die Unterstützung so massiv mit Geldern und Waffen wie bei dem Iran und der Hisbollah.
Wie nutzt die Hisbollah-Miliz denn die iranische Unterstützung innenpolitisch, um die Macht im Libanon zu festigen?
Vor allem mit der Macht ihrer Waffen. Theoretisch hätten sie die ja nach dem Rückzug der Israelis 2000 abgeben können und sagen können, jetzt kommt die libanesische Armee an die Grenze, wir geben unsere Waffen ab. Aber daran haben sie überhaupt nicht gedacht. Und diese militärische Macht haben sie ja immer auch gegen Kritiker im eigenen Land eingesetzt. Da gab es eine ganze Reihe von politischen Morden im Land, die nie wirklich aufgeklärt wurden, hinter denen aber in den meisten Fällen die Indizien dafür sprechen, dass die Hisbollah beteiligt war. Und dann muss man auch sagen, die Hisbollah hat natürlich auch Unterstützer, eine ganz große Gruppe unter den Schiiten, die wirklich hinter ihr stehen, auch weil sie finanziell abhängig von der Hisbollah sind. Vermutlich ist die Hisbollah nach dem Staat der größte Arbeitgeber im Land, und zwar gerade für die Schiiten, die immer noch die ärmste Bevölkerungsgruppe im Libanon sind.
Mhm. Da gibt's also eine Abhängigkeit. Für viele Menschen ist die Hisbollah offenbar zentraler Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und Versorger. Wie steht der Libanon denn generell wirtschaftlich da?
Also die Wirtschaft Libanons ist seit mindestens 5 Jahren in einer extremen, massiven Krise. Dafür ist jetzt sicherlich nicht nur die Hisbollah zuständig, sondern dieser gesamte Staat, der nicht wirklich funktioniert. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Der staatliche Stromversorger, der bietet Strom vielleicht für 2 bis 4 Stunden am Tag. Wer sich dann nicht noch einen Generator leisten kann, der hat auch nichts von seinem Kühlschrank, weil da werden ja die Lebensmittel schlecht. Das heißt, die meisten gucken, dass sie sich irgendwie einen Generator besorgen und auch Diesel, um diesen Generator zu betreiben. Generator und Diesel wird dann wieder von Geschäftsleuten verkauft, die irgendwie mächtigen politischen Gruppen im Nahestehen, der Hisbollah, aber auch anderen. Und beim Wasser ist es wirklich ganz ähnlich. Dann gibt es auch noch wiederkehrende Müllkrisen, wo sich der Müll in den Straßen stapelt, weil die staatliche Müllabfuhr nicht mehr funktioniert. Immer wieder wurden mal Deponien geschlossen und dann wurde wirklich gar kein Müll mehr abgeholt. Und noch ein Beispiel ist das Geld. Bis vor etwa 5 Jahren, da hat man für einen Dollar 1.500 libanesische Pfund bekommen. Heute sind es 100.000. Das heißt, wenn man in den Supermarkt geht, ein paar Eier, Joghurt und Brot kauft, dann muss man gleich mehrere 100.000 hinblättern. Die werden dann immer gezählt mit so einer Maschine, die so das Geld ratternd durchzählt. Also das sind ein paar Beispiele davon, was in diesem Staat nicht funktioniert.
Also auch eine hohe Inflation. Dabei hat er doch Beirut zumindest, die Hauptstadt, lange den Ruf von einer Metropole mit Kultur, mit Nachtleben, toller Gastronomie. Ist davon gar nichts mehr übrig?
Doch, das gibt es alles weiterhin. Und das ist so ein bisschen das Absurde. Das ist Beirut immer noch. Ich rede von Müllbergen auf der Straße, von fehlendem Strom und Wasser. Und dennoch ist das wirklich eine extrem faszinierende Stadt, in der es fette Autos gibt, fantastische Restaurants, tolle Kunstausstellungen. Also wirklich sehr, sehr lebenswert eigentlich. Und ich habe das in anderen Ländern noch nie so erlebt, wie auf so engem Raum Schönheit und Gewalt, Reichtum und Armut aufeinandertreffen.
Sozusagen 2 Welten, die da gleichzeitig existieren. Also ist es ein großer Anteil von Menschen, die da immer noch ein gutes Leben in der Metropole führen, oder sind es nur wenige?
Wir hören derzeit immer viel von den südlichen Vororten Beiruts, wo die Schiiten viel leben. Die können sich viele dieser Dinge nicht leisten. Im Zentrum der Stadt, da ist das schon sehr präsent. Das sind jetzt nicht einige wenige, die mal in ein tolles Restaurant gehen, schon noch einige. Und das kann man ja vielleicht auch mit Zahlen verdeutlichen. Im Libanon leben etwa 6 Millionen Menschen und es wird geschätzt, dass vielleicht so zwischen 12 und 20 Millionen Libanesen im Ausland leben, die in irgendeiner Form Geld ins Land bringen zu ihren Verwandten, die dann die Möglichkeit haben, damit in Restaurants zu gehen, sich auch teure Autos zu kaufen.
Und dieses Geld aus dem Ausland, reicht das denn dann, damit der Libanon wirtschaftlich noch weiter funktioniert?
Nein, das ist eigentlich eher so ein Pflaster. Und die Libanesen wurschteln sich wirklich vor allem seit 2019, seitdem es diese massive Wirtschafts- und Finanzkrise gibt, eher durch. Und davon haben sie sich nie erholt. Es kam dann ja auch noch Corona dazu. Und ich habe mit vielen Libanesen gesprochen, die sagen, hoffentlich finden meine Kinder einen Job im Ausland. Hier ist es nicht mehr auszuhalten.
Ja, das kann ich verstehen, dass die Menschen sagen, das ist nicht mehr auszuhalten. Wie gehen die damit um?
Zum einen versuchen sie irgendwie ihren Alltag zu bewältigen, aber es gab auch immer wieder Proteste. Vor allem im Jahr 2019, da gab es einen richtigen Aufstand, manche sagen sogar eine Revolution.
Im Libanon sind am 4. Tag in Folge zehntausende Menschen auf die Straße gegangen.
Viele Geschäfte bleiben geschlossen, auch Banken, Schulen und Universitäten. Der Protest legt das Land lahm. Hier und da versucht die Armee, das zu verhindern, doch mit minimalem Erfolg.
Die Proteste richten sich unter anderem gegen Korruption sowie verkrustete politische Strukturen.
Mit mehr als 150% des Bruttoinlandsprodukts hat der Libanon eine der höchsten Staatsschuldenquoten der Welt. Die Währung verfällt zunehmend, die Lebenshaltungskosten sind
hoch. Die Demonstranten fordern angesichts der maroden Wirtschaftslage einen Regierungswechsel.
Der Auslöser dafür war fast was Kurioses. Und zwar hatte die Regierung geplant, eine Steuer zu erheben auf Anrufe über WhatsApp oder andere Messenger. Das heißt, für jeden Anruf hätten die Leute, die dann irgendwie einen Bekannten, einen Verwandten im Ausland anrufen oder auch im Land, noch eine zusätzliche Summe an den Staat zahlen müssen. Das hat die Leute wirklich auf die Straße gebracht. Aber das war wirklich nur der Auslöser. Die Wut war da und die Regierung hat diesen Plan mit der WhatsApp-Steuer dann auch schnell wieder zurückgezogen. Aber die Wut ist geblieben und Zehntausende sind auf die Straßen gegangen, in Beirut, aber auch in anderen Städten des Landes. Und ihr Hauptslogan war, alle müssen weg. Alle heißt alle, das hieß in diesem Kontext gerade auch die Hisbollah, die für vieles verantwortlich gemacht wurde, was in dem Libanon nicht funktioniert hat. Und das waren vor allem die Meinungen von manchen, ich sag mal, gut gebildeten Menschen in der Hauptstadt Beirut. Aber dieser Aufstand, der trug sich durchaus weiter in andere Städte. Und es war dann wirklich der große Wunsch, diese verkrusteten Strukturen, wo Politiker ihre Parlamentsämter sozusagen in der Familie weitertragen, einmal aufzubrechen und etwas Neues zu schaffen. Dahinter steckte der Wunsch nach einem neuen politischen System, das weniger anfällig für Korruption ist, das weniger auf den Konfessionen, also der Religionszugehörigkeit basiert und das vor allem auch demokratischer ist.
Und was haben dann diese Proteste am Ende erreicht?
Nun, es gab Gewalt gegen die Demonstranten, sowohl durch die Armee als auch durch Milizen der Hisbollah und andere Gruppen. Es gab mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Immerhin, der Druck durch diese Proteste war so groß, dass die damalige Regierung zurückgetreten ist. Aber ehrlich gesagt, die folgenden Regierungen haben nicht wirklich was verändert und die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich immer weiter verschärft. Dann kam noch die Explosion im Hafen.
Der Hafen, der wichtigste Handelshafen des Libanon. Umschlagsplatz für 85% der Getreidevorräte des Landes. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat wurden hier jahrelang ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert. Laut libanesischer Regierung die Ursache für die Explosion. Die Hauptstadt in Schutt und Staub gelegt. Der Libanon steht erneut vor dem Wiederaufbau. Die Menschen planen von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht.
Es gibt so eine Sache, die dann irgendwann Ausdruck dieses Ganzen wurde. Die Leute haben im Bankautomaten kein Geld mehr bekommen. Vor allem, wenn sie ausländisches Geld haben wollten, was immer viel mehr wert war als das libanesische Pfund. Und dann sind ganz normale Bürger bewaffnet in die Bank gegangen und haben sozusagen einen Banküberfall gemacht, um ihr eigenes Geld zu bekommen.
Ja, das zeigt ja, wie verzweifelt die Leute waren. Machen wir mal einen Zeitsprung ins Jetzt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die hält an. Gleichzeitig haben wir seit dem 7. Oktober im vergangenen Jahr auch eine zugespitzte außenpolitische Lage. Israel und Hisbollah bekämpfen sich zuletzt heftig. Wir hören von Flüchtenden im eigenen Land. Wie ist die Situation aktuell für die Menschen im Libanon?
Die kann man nur als katastrophal bezeichnen. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das ist vielleicht jeder Fünfte oder jeder Sechste in diesem kleinen Land. Die sind auf der Flucht vor den israelischen Bomben. Mehr als 2000 wurden auch schon durch sie getötet. Und dann wissen die Flüchtenden oft nicht wohin. Notunterkünfte sind überlaufen. Viele mussten dann die Nächte auf den Straßen verbringen, mit vielleicht einer Plastiktüte dabei, mit dem Nötigsten, was sie dabei hatten, aber mehr nicht. Und dann ist auch die Angst ganz groß, denn in mehreren Fällen hat die israelische Armee auch Flüchtlingsunterkünfte bombardiert. Das heißt, sicher fühlen sich die Menschen gerade nicht und Flüchtlingsunterkünfte waren dann zum Teil auch in Gebieten, wo die Hisbollah nicht stark ist. Das heißt, Leute, die dort leben, aus anderen konfessionellen Gruppen, die denken sich, huch, wenn wir hier bei uns Flüchtlinge aufnehmen, dann sind wir auch nicht mehr sicher. Also dadurch werden diese Spannungen im Land nochmal ganz offengelegt und die Gefahr ist groß, dass auch das nochmal zu mehr Misstrauen und vielleicht auch mehr Gewalt im Land führen könnte.
Wie sehr ist die Hisbollah denn geschwächt von den israelischen Angriffen?
Es gab diese Angriffe mit Pagern und Walkie-Talkies, wo ganz viele Kämpfer ins Krankenhaus mussten und ein wichtiges Kommunikationsmittel dieser Miliz auch ausgeschaltet wurde. Dann sind mit mehreren Angriffen aus Israel hochrangige Kommandeure der Hisbollah getötet worden. Auch ihr Chef, der Generalsekretär Hassan Nasrallah, der wurde bei einem massiven Bombardement in Beirut getötet. Das heißt, diese Miliz ist geschwächt, aber sie schaffen es weiterhin, mit ihren Raketenziele in Israel anzugreifen und auch die israelischen Bodentruppen im Süden Libanons zu bekämpfen. Es gibt jetzt vielleicht bei Kritikern im Libanon durchaus die Hoffnung, dass die Hisbollah auch innenpolitisch zurückgedrängt werden könnte, aber das ist auch verbunden mit Ängsten, nämlich dass die Hisbollah wieder selbst zu den Waffen greift und sie gegen Libanesen einsetzt. Manche sprechen schon von einem möglichen neuen Bürgerkrieg im Libanon und die denken, wenn die Hisbollah an Boden verliert im Kampf gegen Israel, könnte sie ihre Macht versuchen zu erhalten, indem sie Druck auf ihre Gegner im eigenen Land ausübt. Und das Druck ausüben heißt bei der Hisbollah auch immer mit Waffengewalt. Aber das ist momentan, Stand jetzt, noch Spekulation.
Israel hat konkret das Ziel gesetzt, die Hisbollah zu zerschlagen und versucht das militärisch. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, du hast es gerade gesagt, vielleicht ein erneuter Bürgerkrieg, ein neuer, kompletter Zusammenbruch des Systems im Libanon. Was könnte das bedeuten im Nahen Osten?
Es passiert wirklich gerade so unglaublich viel, dass ich mir ganz schwer damit tue, zu sagen, was es für die Region oder bestimmte Länder bedeutet. Für den Libanon kann man vielleicht sagen, wenn es nicht bald einen Waffenstillstand gibt, dann wird es immer schlimmer. Dann könnten Teile des Südens für Zivilisten für lange Zeit unbewohnbar sein, ähnlich wie Gaza. Ob das jetzt wiederum für mehr Sicherheit für die Menschen im Norden Israels bedeutet, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Was müsste denn passieren, damit das nicht passiert?
Ich denke, die wichtigste Voraussetzung wäre ein Waffenstillstand für Gaza, ein Waffenstillstand für Libanon. Das würde die Hisbollah nicht komplett zurückdrängen, aber dann mit internationaler Unterstützung zu sehen, dass es einen Konsens im Libanon gibt, der die Rolle der Hisbollah zurückdrängt, es ermöglicht, dass sie ihre Waffen abgibt und sie sich in die libanesische Armee eingliedert. Das ist jetzt eher das hoffnungsvollste Szenario. Ich sehe das momentan nicht direkt am Horizont.
Moritz, vielen Dank dir.
Ja, ich danke euch.
Moritz Behrendt ist als ARD-Korrespondent im Studio Kairo regelmäßig im Libanon unterwegs. Seine Berichte findet ihr auf tagesschau.de. Da gibt es sowieso alle wichtigen Updates über den Krieg und die Situation der Menschen im Nahen Osten. In unseren Shownotes versorgen wir euch mit allen wichtigen Links zum Weiterklicken. Und morgen sind es noch 2 Wochen bis zur US-Präsidentschaftswahl. Und wir sprechen über Donald Trump und was er in Sachen Wirtschaftspolitik vorhat, sollte er Präsident werden. Da geht es unter anderem ums Thema Zölle, neues Bohren nach Öl und große Versprechungen. Und welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wirtschaft? Das hört ihr morgen bei 11KM. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamm, Regina Stärke, Christine Dreier und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao. Und noch ein Podcast-Tipp. Die Podcast-Reihe Die Kunstretter nimmt euch mit in die Ukraine. Mitten im Krieg riskieren Menschen da ihr Leben, um Kunstschätze nach russischen Angriffen aus den Flammen zu retten und in Sicherheit zu bringen. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.